Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 28. September. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir, wie in der letzten Woche angekündigt, über das Thema Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, bevor wir über Inflation und Zinsen sprechen, sollten wir zunächst kurz einen Blick auf die Wirtschaftslage werfen. Wie läuft die Konjunktur in den USA, China und Europa und was zeichnet sich für das kommende Jahr ab?
Nun, in den USA läuft die Konjunktur aktuell noch recht gut, aber es zeichnet sich ab, dass es auch dort sich abschwächen wird. Wir erwarten eine sanfte Landung. Das heißt, eine Phase im Winter von Wachstum deutlich unterhalb der Trendrate. Dann allerdings im zweiten Halbjahr nächsten Jahres dürfte es zurückgehen zu einem normalen Wachstum, weil die US-Notenbank dann vermutlich die Zinsen senkt. In China ist die Konjunktur schwach. Sie wird vermutlich schwach bleiben. Das Land hat ja große strukturelle Probleme, wie bereits mehrfach in diesem Podcast besprochen. Aber schwach in China heißt fürs kommende Jahr wahrscheinlich immerhin noch 3-4% Wachstum, sodass unsere Ausfuhren aus Europa nach China, die aktuell leicht rückläufig sind, im kommenden Jahr wahrscheinlich wieder leicht steigen können. In Europa können wir die aktuelle Lage eigentlich nur als Stagflation bezeichnen. Praktisch kein Wachstum bei immer noch hoher Inflation. Der Ausblick ist aber, dass es besser wird im kommenden Jahr. Zumindest ab Frühjahr dürften wir neues Wachstum schaffen, da die Industrie sich dann, nicht jetzt in den nächsten Monaten, aber ab Frühjahr wahrscheinlich langsam erholen dürfte und die Kaufkraft der Verbraucher steigt. Und deshalb werden im kommenden Jahr wahrscheinlich die privaten Verbraucher ihre Portemonnaies wieder etwas weiter öffnen.
Holger, Energiekosten spielen eine große Rolle für die Konjunktur und die Inflation. In den letzten beiden Monaten ist der Ölpreis erheblich gestiegen. Welche Auswirkungen hat das auf deine Prognosen?
Ja, Klaus, für das kurzfristige Auf und Ab der Inflation sind Ölpreise, sind Energiekosten sehr wichtig. Der Ölpreis ist gestiegen von etwa $75 pro Fass im Juni auf jetzt etwa $95. Deshalb werden bei uns die Verbraucherpreise zum Jahresende wahrscheinlich einen halben Prozentpunkt höher sein, als sie es bei unveränderten Ölpreisen gewesen wären. Aber das heißt nicht, dass die Inflationsrate steigt. Das heißt eigentlich nur, dass die Inflationsrate langsamer sinken wird, als es sonst der Fall gewesen wäre. Wir haben unsere Prognose für die Inflation in der Eurozone zum Jahresende von 3,0% auf 3,5% angehoben als Folge der Ölpreise. Auch das Wachstum dürfte etwas schwächer ausfallen. Die höheren Ölpreise dürften in diesem Jahr und im kommenden Jahr uns etwa 0,1% jeweils an Wachstum kosten.
In den USA hat die Inflation als Folge der höheren Ölpreise im August wieder etwas zugelegt. Wie geht es dort mit der Inflation weiter?
In den USA ist die Inflation von 3,2% im Juli auf 3,7% im August gestiegen. Der einzige Grund dafür sind die höheren Ölpreise. Und da dürfte vielleicht im September noch etwas mehr kommen, denn die Ölpreise sind ja auch in den letzten Wochen eher etwas weiter gestiegen. Aber die sogenannte Kernrate der Inflation, also die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel, die ist in den USA im August gesunken auf 4,3% nach 4,7%. Diese Kernrate gibt uns einen besseren Einblick in den zugrunde liegenden Trend und der weist weiterhin nach unten. Wir denken, dass die Inflationsrate deshalb in den USA zum Jahresende bei etwa 3,5% liegen dürfte, ähnlich wie in der Eurozone, und dass sie dann im kommenden Frühjahr leicht unter 3% fällt und ab Mitte 2024 ja so um die 2,5% schwanken könnte. Wobei natürlich die Details sehr stark davon abhängen werden, was mit den Energiekosten genau ist. Bei den Treibern der Inflation in den USA, beim selbstgenutzten Wohnungseigentum, dürfte der Preisdruck, der Inflationsdruck etwas weiter nachlassen. Schließlich haben wir dort eine Schwäche am Immobilienmarkt gehabt, die noch nicht ganz zu Ende ist. Aber es gibt natürlich auch Risiken nach oben. Die Kosten des Gesundheitswesens in den USA vor allen Dingen sind immer für eine unangenehme Überraschung gut. Und zudem ist in den USA zwar die Lohninflation rückläufig, aber wir haben gerade einige größere Streiks bei drei Automobilherstellern. Erstmals seit langer Zeit zeigen die US-Gewerkschaften wieder, dass sie offenbar doch eine gewisse Macht zurückgewonnen haben. Also auf die Lohninflation in den USA müssen wir ebenfalls achten.
Und was heißt das für die Geldpolitik der US Federal Reserve? Im September hat die Fed ja eine Zinspause eingelegt. Wird sie in den kommenden Monaten noch einmal nachlegen müssen oder hat sie mit ihrem Leitzinskorridor von 5,25 bis 5,5% den Zinsgipfel erreicht?
Eigentlich kann ich darauf nur ausweichend antworten, Klaus. Gute Frage. Die Antwort ist etwas unsicher. Wir denken schon, dass die US-Notenbank wahrscheinlich am Gipfel ist, also die Zinsen nicht weiter erhöhen wird. Denn die Konjunktur verliert auch in den USA ja an Schwung und das dürfte die US-Notenbank durchaus beeindrucken. Aber die Inflation ist hoch, die Ölpreise spielen zumindest psychologisch eine gewisse Rolle, wenn die Inflationsrate gerade wieder gestiegen ist. Also 60% Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank nicht noch einmal nachlegen wird, aber eben doch 40% Risiko, dass sie noch einmal um einen Viertelprozentpunkt ihren Leitzinskorridor anheben wird.
Du sagst ausweichend, aber das legt dennoch eine Anschlussfrage nahe. Ab wann wird die US-Fed ihre Leitzinsen wieder senken? Am Markt wird ja bereits seit Monaten darüber gesprochen, dass die Fed im kommenden Jahr die Zügel wieder etwas lockern könnte.
Ja, das ist recht wahrscheinlich, dass die Fed im kommenden Jahr die Zügel wieder etwas lockern wird. Die US-Notenbank möchte nicht, dass wir darüber derzeit sehr viel reden, denn sie möchte ja zunächst einmal durch ihre Zinsen die Konjunktur und den Inflationsdruck dämpfen. Und da passt es dann nicht ganz rein, wenn alle Welt über Zinssenkungen spricht, statt erstmal darüber, dass die Zinsen jetzt ja hoch sind. Nun, wir erwarten, dass die US-Notenbank ab Frühjahr ihre Zinsen wieder etwas reduzieren wird mit einem Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt im zweiten Quartal, einem weiteren im dritten Quartal und dann zwei solcher Schritte im vierten Quartal, sodass sie dann Ende 2024 einen Leitzinskorridor von 4,25 bis 4,5% hat, ein Prozentpunkt jeweils unter dem aktuellen Stand und dann in 2025 nochmals nachlegt mit weiteren vier Schritten, sodass sie am Ende bei 3,25 bis 3,5% als Leitzinskorridor gelandet ist. Warum wird die Fed ihre Zinsen vermutlich im kommenden Jahr senken? Zum einen der Ausblick für die Konjunktur. Auch eine weiche Landung ist eine Landung. Das heißt, die Nachfrage ist schwächer. Damit ist der Spielraum für Unternehmen, die Preise anzuheben, geringer. Zudem achtet die US-Fed auf die Arbeitslosigkeit. Und sie möchte gerade im Wahljahr, vor der Wahl November kommenden Jahres, einen kräftigen Anstieg der Arbeitslosigkeit vermeiden. Und da wäre es für die Fed ganz gut, wenn diese sanfte Landung, die wir erwarten, die aber eben doch heißt Wachstum unter Trend, dann bis zur Wahl wieder übergegangen ist in ein ganz normales Wachstum, damit die Leute sich bei der Wahl und im Wahlkampf nicht aufregen über, oh, es läuft aber nicht gut in der Wirtschaft und vielleicht hat die Fed Schuld.
Holger, schauen wir kurz auf Großbritannien. Nachdem die Inflation dort im August überraschend gesunken ist, hat die Bank of England bei ihrer Sitzung in der vergangenen Woche ebenfalls eine Zinspause eingelegt. Wie sehr kann die Inflation auf der Insel weiter zurückgehen und was heißt das für die Bank of England?
Nun, die Inflation ist in Großbritannien weiterhin sehr hoch mit 6,7% im August, aber immerhin, sie geht auch dort zurück. Noch nicht ganz so sehr wie in den USA und auch noch nicht so sehr wie in der Eurozone, aber immerhin. Wir rechnen damit, dass im kommenden Jahr die britische Inflation sich in etwa so verhalten wird wie die Inflation in der Eurozone und Deutschland. Wobei es möglich ist, dass sie kurzzeitig sogar einmal etwas drunter ist, weil bei den Briten vermutlich die Preise für Haushaltsenergie, die staatlich kontrolliert sind, spürbarer gesenkt werden, als das vermutlich auf dem Kontinent der Fall ist. Für die Bank of England, deren Zinsen sind ja deutlich höher als die Zinsen der Europäischen Zentralbank, mit jetzt 5,25% bei den Engländern. Von diesem Niveau aus wird sie wahrscheinlich ihre Zinsen nicht weiter anheben müssen, und sie wird vermutlich eben von diesem hohen Niveau aus dann ab dem kommenden Frühjahr ihre Zinsen wieder senken.
Holger, kommen wir jetzt zur Eurozone. Vor einem Jahr hat der explosionsartige Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise die Inflationsrate auf 10,6% im Oktober 2022 hochkatapultiert. Mittlerweile hat sich der Preisdruck im August wieder auf eine Rate von 5,2% gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert. aber auch das ist immer noch weit über dem 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Erläutere uns bitte zunächst einmal, was sind die Treiber der Inflation bei uns?
Nun, wir haben vier große Treiber der Inflation. Zum einen sind es die Energiepreise. Die waren ja sehr, sehr hoch vor einem Jahr. Die waren jetzt im August aber 3,3% weniger teuer, als das ein Jahr vorher der Fall war. Also dort haben wir einen rückläufigen Inflationsdruck. Bei Nahrungsmitteln ist der Anstieg im August gegenüber Vorjahr bei 9,7% gewesen, bei Gütern ohne Energie bei 4,7% und bei Dienstleistungen bei 5,5%. Der Ausblick für diese vier Treiber der Inflation. Nun, bei der Energie. Trotz des Anstiegs der Ölpreise im vergangenen Herbst sind die Energiekosten als Folge dieser Gas- und Strompreisexplosion deutlich stärker gestiegen. Also trotz etwas teurem Öl dürfte im Vorjahresvergleich die Energieinflation eher weiter rückläufig sein. Bei Nahrungsmitteln sind wir jetzt mit 9,7% ja schon deutlich unter dem Wert vom März des Jahres mit 15,5%. Was wir dort sehen ist, dass der kräftige Anstieg der Preise für agrarische Rohstoffe jetzt mittlerweile auch bei Fertignahrung weitgehend angekommen ist. Die Preise bleiben zwar hoch, werden aber nicht mehr so stark weiter steigen. Also hier lässt der Inflationsdruck wahrscheinlich auch weiter spürbar nach. Bei Gütern sind wir ebenfalls schon deutlich runtergekommen. Wir waren noch im März bei 6,6%. Und die weltweit relativ schwache Nachfrage nach Gütern, das Ende der Lieferkettenengpässe, geringere Transportkosten, all das deutet darauf hin, dass wir bei Gütern einen weiteren kräftigen Rückgang der Inflationsrate sehen werden. Bei Dienstleistungen sehen wir die Trendwende noch nicht. Aber auch da zeichnet sich ab, dass mit dem Ende der teuren Reisesaison wahrscheinlich schon ab September die Dienstleistungsinflation etwas nachlässt. Eine Besonderheit bei der Dienstleistungsinflation, die wir in Deutschland sehen werden, ist im Vorjahresvergleich folgende. Vor einem Jahr, im September letzten Jahres, sind die Preise für Dienstleistungen gestiegen, weil das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist. Das waren ja künstlich verbilligte Transportdienstleistungen. Und dieser Anstieg der Dienstleistungspreise im Vorjahr fällt in diesem September aus dem Vorjahresvergleich heraus, sodass sich deshalb die gemessene Dienstleistungsinflation gerade in Deutschland im September beruhigen dürfte. Allerdings werden wir, was den Ausblick für Dienstleistungen betrifft, sehr stark auf die Löhne achten müssen, denn Dienstleistungen sind ja oftmals recht arbeitsintensiv.
Du hast bereits die Löhne angesprochen. Wie siehst du dort die Entwicklung? Bleibst du bei der Meinung, die du vor einigen Monaten in unserem Podcast erläutert hast, dass uns keine echte Lohnpreisspirale droht?
Ja, ich bleibe dabei. Eine Lohnpreisspirale droht uns nicht. Was wir haben, ist ein Lohnbucke. Das heißt aktuell einen kräftigen Anstieg der Löhne, dem aber ein weniger ausgeprägter Lohndruck im kommenden Jahr folgen wird. Wir sehen jetzt Lohnanstiege von 5-6% in Deutschland, 4-5% in der Eurozone mit einigen Ausreißern in manchen Bereichen nach oben. Aber die künftigen Lohnverhandlungen werden ja auf der Grundlage geführt, dass die Inflation, an der sich die Gewerkschaften oftmals ausrichten, bereits aktuell ja deutlich niedriger ist als vor einem Jahr. Und das wird Anfang kommenden Jahres mit Inflationsraten dann so knapp 3,5% noch ausgeprägter sein. Deshalb denke ich, dass der künftige Lohnanstieg etwas milder ausfallen wird. Zudem, der Arbeitsmarkt bei uns hält sich zwar ganz gut, aber er ist nicht mehr ganz so robust, wie das vor einem Jahr der Fall war. Deshalb also, ich rechne damit, die Lohninflation etwa in der zweiten Hälfte kommenden Jahres wird bei eher 4% in Deutschland liegen und knapp 4% in der Eurozone, also deutlich sichtbar, gerade auch in Deutschland, unter den aktuellen Werten.
Nachdem wir über die wesentlichen Treiber der Inflation gesprochen haben, was bedeutet das nun für die Inflation in der Eurozone und in Deutschland?
Alles in allem rechnen wir damit, dass die Inflationsrate auf etwa 2,5% in der zweiten Hälfte kommenden Jahres zurückgehen wird. Die Gründe dafür haben wir ja bereits diskutiert, wobei es die Dienstleistungen sein werden, die ja sehr lohnabhängig sind, die vermutlich dafür sorgen werden, dass die Inflationsrate nicht für längere Zeit ganz auf das Zentralbankziel von 2% zurückgeht. Denn etwa 4% Lohninflation auch in der zweiten Hälfte kommenden Jahres und darüber hinaus ist ein Wert, der liegt oberhalb der etwa 2,5, die wir in den vergangenen 20 Jahren zumeist hatten, wenn man mal den aktuellen Stand ausnimmt. Natürlich, die Inflation wird schwanken. Die genaue Zahl wird jeweils abhängen von den aktuellen Energiepreisen und einigen anderen Dingen. Aber aufgrund der eigentlich zugrunde liegenden Knappheit an Arbeitskräften dürfte über den dauerhaft etwas höheren Lohndruck die Inflationsrate sich um die 2,5% einpendeln.
Holger, anders als die Notenbanken in den USA, Großbritannien und der Schweiz hat die Europäische Zentralbank Mitte September ihre Leitzinsen noch einmal angehoben. Sie hat gleichzeitig signalisiert, dass sie damit möglicherweise den Zinsgipfel erreicht hat. Wie siehst du das? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Geldpolitik noch weiter straffen wird?
Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen weiteren Zinsschritt nach oben bekommen von der EZB, liegt bei etwa 20%. Wir haben den Zinsgipfel wahrscheinlich erreicht. Denn trotz der Ölpreise ist die Inflation insgesamt ja rückläufig. Vor allen Dingen aber, die Europäische Zentralbank ist immer noch zu optimistisch für die Konjunktur in den kommenden Quartalen. Die EZB erwartet aktuell immer noch 0,7% Wachstum in der Eurozone für dieses Jahr. Wir sind bei 0,4%. Für 2024 rechnet die EZB mit 1% Wachstum. Wir sind bei 0,8%. Und ich befürchte, die Konjunkturdaten werden eher etwas schwächer ausfallen, als die EZB das in ihren Projektionen drin hat. Wenn also die Währungshüter im Dezember sich über neue Prognosen beugen, werden sie vermutlich noch einmal die Zahlen nach unten revidieren müssen. Und weniger Wachstum heißt ja auch weniger Inflationsdruck. Deshalb denke ich, die EZB wird dann ihre Zinsen nicht weiter anheben.
Holger, zur US-Fed hast du ja bereits erläutert, dass du ebenso wie nahezu alle anderen Beobachter für das kommende Jahr mit Zinssenkungen rechnest. Wird die EZB dem folgen?
Klaus, ja, jetzt wird's interessant. Viele Beobachter am Markt glauben, dass die EZB bereits relativ schnell ihre Zinsen ebenfalls wieder senken wird. Wenn die Fed es macht, dann sollte die EZB es ja auch tun. Aber wir haben ja über den Inflationsausblick gesprochen. Ich glaube eben, dass die Inflation zwar kräftig weiter zurückgehen wird, dass sie sich aber nicht ganz bei den 2,0% einpendeln wird, die die Europäische Zentralbank ja als Ziel hat. Und wenn die Inflation also ein bisschen drüber liegt, sagen wir mal um die 2,5% in der zweiten Hälfte kommenden Jahres, dann werden viele bei der EZB sagen, dann können wir die Zinsen ja eigentlich nicht senken, wir haben unser Ziel nicht erreicht. Deshalb für die EZB, ich glaube, dass sie ihre Zinsen erst später und deutlich langsamer wieder zurücknehmen wird als beispielsweise die US-Notenbank und die Bank of England. Ich denke, dass im zweiten Halbjahr 2025 dann die Geldmarktzinsen, die ja von den Zentralbanken gesteuert werden, in den USA und in der Eurozone sich bei etwa 3,5% treffen werden.
Du erwartest also, dass der Abstand zwischen den Zinsen in den USA und Europa sich einengt. Was heißt das dann für den Wechselkurs des Euros zum Dollar?
Das ist für sich genommen ein klares Argument für einen stärkeren Euro. Und ich denke auch, dass der jetzt kräftig unterbewertete Euro im Zeitablauf an Boden gewinnen wird. Allerdings für die nächsten Wochen, vielleicht auch für die nächsten Monate, wird es noch schwieriger. Wir haben gerade an den Finanzmärkten eine Phase der Risikoscheu. Angesichts unsicherer Konjunkturdaten in den USA schwächt sich das Wachstum ab. In Europa sind wir in einer Art Stagflation. Also dieser Wiederanstieg des Euro-Wechselkurses dürfte eher im kommenden Jahr und dann 2025 sichtbar werden und vermutlich noch nicht in den kommenden Wochen und Monaten. Aber mit Glück kann es sein, dass bereits vor Ende des Jahres 2023 der Markt die Wende bereits spürt und der Euro sich vielleicht doch ein bisschen schon noch Ende des Jahres 2023 erholen kann.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der nächsten Woche möchten wir ein Thema vertiefen, das wir heute am Anfang nur kurz angesprochen haben. Wie geht es weiter mit der Konjunktur in der wichtigsten Wirtschaft der Welt, also in den USA? Sanfte Landung oder doch eine Rezession als Folge der hohen Zinsen? Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.